Kannst du vielleicht nochmal auch in eigenen Worten erklären, was eure und was deine Motivation hinter dem Projekt Yalta ist und was ihr für einen Kontrapunkt setzen wollt zu der bislang öffentlichen Darstellung von Juden und Jüdinnen in Deutschland?
Also wir haben Yalta letztes Jahr gegründet, zu sechst. Ich nenne mal die Namen meiner Mitherausgeberinnen: Micha Prumnik, Max Czolek, Marina Czerniski, Anna Shapiro und Lea Wohl von Haselberg. Wir alle hatten das Gefühl, dass es eigentlich einen Mangel gibt, nämlich eines jüdischen Debattenmagazins. Das Problem ist einerseits eine sehr einseitige bzw. sehr vorgeschriebene Berichterstattung über Juden und Jüdinnen. Also meistens wird über Juden berichtet im Kontext von Antisemitismus, der Shoah oder Israel. Oder es gibt so einseitige Positionierungen von einzelnen Juden und Jüdinnen, die aber gar nicht so einzuordnen sind in eine größere Diskussion. Und was uns noch aufgefallen ist, meist werden ja die großen jüdischen Institutionen gefragt, aber die bilden überhaupt nicht die Diversität jüdischen Lebens ab, wie wir sie in Deutschland eigentlich sehen. Und die tatsächlichen Diskussionen, jüdische Diskussionen oder Diskussionen zu jüdischen Themen, zu Judentum in Deutschland und in der Geschichte, die finden hinter verschlossenen Türen statt. Und wir dachten eigentlich, es ist Zeit, diese sichtbar zu machen, denn es gibt queere, feministische, konservative, linke, rassistische Juden und Jüdinnen und so weiter. Also es gibt eben Juden und Jüdinnen, so wie es Menschen in dieser Gesellschaft gibt. Und es gibt eben einen Dissens und den wollten wir gerne sichtbar machen. Und ich glaube, noch ein wichtiger Punkt, den wir mit diesem Magazin auch machen wollen, ist, wir sehen uns als Teil der Postmigrationsgesellschaft, als Teil der Gesellschaft der Vielen. Und wir wollen auch von jüdischer Seite ein Gespräch eröffnen, weil wir eigentlich bisher den Eindruck hatten, dass ganz viele migrantische Gruppen sozusagen sich als Teil dieser positionieren, aber jüdische eben nicht und auch oft beispielsweise bei antirassistischen Bündnissen überhaupt nicht dabei sind.
Wenn wir da jetzt mal schauen wollen, wie auch all die von dir jetzt schon angesprochenen Themen und Positionen sich im Heft wiederfinden, schauen wir mal eben auf euer erstes Heft, das ihr im April herausgebracht habt. Und das setzt sich da auch mit dem Titel der Zeitschrift selbst auseinander, also mit Yalta, das ja eine bedeutende Frau aus dem Talmud ist, die sich da wütend gegen, man kann sagen, die Dummheit und die Ungerechtigkeit von Männern wehrte. Wie passen da die Artikel in der Zeitschrift zum Titel und zu der Geschichte um Yalta?
Genau, also unsere Namensgeberin ist Yalta, das hat sozusagen zwei Assoziationen hervorrufen. Einmal den Zorn der Babylonerin, also aus dem Talmud, was du eben schon gesagt hast, und einmal zu Yalta auf der Krim, wo 1945 über die Teilung Deutschlands entschieden wurde, also quasi der Sieg über Deutschland. Wir haben tatsächlich eine ganze Rubrik nach Yalta benannt, also nach Yalta und über Yalta. Und das ist eine Rubrik, in der es um Wut geht, um Feminismus, also um so auch Formen der Selbstermächtigung, so heißt dann auch unser Themenschwerpunkt. Aber sozusagen, ja, im ersten Heft haben wir hier beispielsweise ein Interview mit Tanja Berg von Beth Deborah, einem europäisch-feministischen Netzwerk von Jüdinnen, die sich alle paar Jahre treffen, teilweise jedes Jahr, und gemeinsam diskutieren über feministische jüdische Fragen, über feministische und nicht-jüdische Fragen. Dann haben wir eine Rabbinerin zu Wort kommen lassen oder aber einen wissenschaftlich-historischen Text über den lesbisch-feministischen Schabbeskreis, den es bereits in den 1990ern in Berlin gab.
Ihr habt ja dabei auch vor, und so hast du es ja vorher auch schon angekündigt, Streit und Diskussionen auszutragen mit der Zeitschrift oder eben durch die Artikel in der Zeitschrift, das dazu auch anzuregen. Da gibt es zum Beispiel auch einen Diskussionsbeitrag oder vielmehr ein Manifest, das eine Desintegration von Juden und Jüdinnen in Deutschland fordert. Ja, wie sehen denn diese Diskussionen da tatsächlich aus, die da innerhalb der Zeitschrift geführt werden? Also wie, ja, konträr sind da vielleicht auch Positionen, die sich in Yalta wiederfinden, oder was habt ihr dafür auch schon Reaktionen ausgelöst, beispielsweise mit so einem Artikel oder zum Aufruf der Desintegration?
Ich glaube, wir sprechen ganz viele unterschiedliche Leute an. Einmal wollen wir natürlich auch Dissens innerhalb der jüdischen Community hervorrufen, weil gerade die großen Institutionen vertreten, dass jegliche Form des Dissens hinter verschlossenen Türen stattfinden muss und Juden und Jüdinnen als Einheit auftreten sollen nach außen. Und das sehen wir erstmal nicht so. Wir sehen eigentlich eine Form der Selbstermächtigung darin, genau diesen Dissens nach außen zu tragen. Das wäre das eine. Das andere, wie beispielsweise jetzt dieser Beitrag von Max Czolek zur Desintegration, ist natürlich erstmal eine Ansage auch nach außen, an die Deutschen in Anführungsstrichen, wobei diese Trennung natürlich schwierig ist. Nein, wir hoffen erstmal auch zu irritieren, zu widersprechen. Also beispielsweise haben wir uns auch geäußert gegenüber dieser Leitkulturdebatte. Da haben wir einen Artikel in der Taz verfasst, in dem wir uns ganz klar gegen Demisiers-Thesen stellen. Also wir wollen in verschiedene Richtungen diskutieren. Wir haben auch schon innerhalb der jüdischen Community sozusagen, war natürlich öffentlich, weil auf Facebook Diskussionen ausgelöst. Also ne, um mal so den Kontrast darzustellen, wir schreiben selbstverständlich in gendergerechter Sprache in Jalta und das hat schon zu Schnappatmung geführt bei einigen etwas konservativeren jüdischen Stimmen. Also wir haben das noch nicht mal inhaltlicher Dissens, aber der kommt dann auch und ich glaube, wir werden noch einiges an Uneinigkeit erleben, alleine darüber, sich nach außen im Dissens zu zeigen oder nicht.
Wenn Jalta neue Positionen zur jüdischen Gegenwart versammelt, die sich da aus der Vielfaltigkeit eben der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland ergeben, wie du das schon angekündigt hast, wie vielfältig ist da die Redaktion von Jalta? Also wie werdet ihr da diesem formulierten Anspruch gerecht oder was, woher oder wo findet ihr denn auch eure Autoren und Autorinnen?
Also erstmal die Redaktion selbst, ne? Also die Herausgeberin. Wir sind aus verschiedenen Generationen. Wir haben unterschiedliche Migrationshintergründe, unterschiedliche Gender. Wir haben eine bildende Künstlerin in der Redaktion. Wir haben jemanden, die für die zentrale Wohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland arbeitet. Wir sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Also wir sind schon mal sozusagen von unseren Disziplinen und Hintergründen und im Alter unterschiedlich. Momentan sprechen wir unsere Autorinnen und Autoren noch an. Die sind ebenso, also wir haben künstlerische Beiträge und wissenschaftliche und essayistische Beiträge. Und wir finden die sozusagen dadurch, dass wir ein großes Netzwerk haben, aber auch haben uns jetzt schon einige Leute angesprochen, dass sie unbedingt für Jalta schreiben wollen. Und für die weiteren Ausgaben werden wir auch einen Call planen. Was uns auch wichtig ist, wir haben ja den Titel Positionen zur jüdischen Gegenwart genannt und nicht jüdische Positionen zur Gegenwart. Wir wollen nämlich jüdische und nicht-jüdische Stimmen versammeln. Das heißt, wir fragen auch gezielt Leute an, die selbst nicht Juden und Jüdinnen sind. Beispielsweise haben wir auch jetzt in der ersten Ausgabe einen Beitrag von Pascal Rotter, die zu Verstrickungen und Verbindungen von jüdischen Menschen und schwarzen Menschen in Deutschland und Österreich schreibt. Für die zweite Ausgabe, die im Oktober erscheint, haben wir einen Artikel vom Bundesroma-Verband und einen Artikel von Dotschi Reinhardt, einer Synthesa. Also wir versuchen auch mit anderen Minderheitengruppen in Deutschland gezielt in Kontakt zu treten und das Gespräch zu eröffnen.
Und ihr seid nicht nur in Form eines Druckerzeugnisses unterwegs, sondern ihr habt zum Beispiel auch zum NSU-Tribunal in Köln, das am vorletzten Wochenende stattgefunden hat, einen Workshop gegeben von sozusagen Jalta aus. Und da ging es um den Zusammenhang von NSU und Antisemitismus. Und vor allem, ja, ein zentraler Aspekt sollte dabei sein, ein Blick auf die mediale Berichterstattung nach antisemitischen Taten. Der ist nämlich meist von einer nicht-jüdischen Mehrheitsgesellschaft geprägt. So konnte man es der Ankündigung zum Workshop entnehmen. Was ist das, worauf ihr da hinweisen wolltet, vor allem im Rahmen des NSU-Tribunals zu einer Position, die da die Jalta-Redaktion vertritt, wenn es um den Blick auf den NSU und auf die Frage nach Antisemitismus geht?
Naja, also wir haben erstmal haben Lea Wohl von Haselberg und ich das gemacht. Also wir haben das nicht als Redaktion gemacht, aber wir haben uns natürlich sozusagen aus den Diskussionen auch entwickelt. Der Workshop ist entstanden, weil irgendwie, wir wurden angesprochen, weil irgendwie relativ am Ende der Planung sichtbar wurde, dass eigentlich jüdische Positionierungen fehlen. Und dann haben wir uns als Redaktion, haben wir einen Jacques-Text verfasst, der auch im Programmheft des Tribunals abgedruckt war und uns auch solidarisiert mit Betroffenen. Und dann haben wir eben gesagt, okay, wir machen einen Workshop und der war zweiteilig. Und zwar einmal ging es darum, überhaupt mal zu schauen, welche Verbindungen zwischen NSU und Antisemitismus bestehen, weil natürlich die neonazistische Szene sich also auch antisemitisch ideologisch ist. Deshalb haben wir im ersten Teil des Workshops erstmal eine Chronologie des Antisemitismus des NSU erstellt und diskutiert. Und auffällig daran war, dass die antisemitischen Taten des NSU symbolisch waren oder vor allem symbolisch und nicht tatsächliche Morde wie die rassistischen Morde. Also wurde beispielsweise in Jena in den 90er Jahren zweimal eine Puppe aufgehängt, die als Jüdin oder Jude gekennzeichnet war. Auffällig war aber, wie gesagt, dass keine Morde begangen wurden. Und nun war der Punkt zu sagen, also erstmal zu überlegen, was könnten Ursachen dafür sein. Und da haben wir diverse Thesen diskutiert mit den Teilnehmenden. Und dann war aber auch die Frage, welchen Zusammenhang gibt es da mit einer medialen Aufmerksamkeit? Und wahrscheinlich hätten antisemitische Taten in Deutschland erstmal mehrere Reaktionen hervorgerufen. Und vielleicht hätte der NSU dann auch nicht mehr so in Anführungsstrichen unauffällig morden können. Was ganz wichtig bei dem Workshop war, wir wollten auf gar keinen Fall eine Opferkonkurrenz aufmachen, weil natürlich sind Morde nicht vergleichbar und insgesamt ist unsere These auch, dass Opferkonkurrenzen zwischen Rassismus und Antisemitismus Solidarisierungen verhindern, die doch so wichtig wären. Deshalb haben wir den zweiten Teil des Workshops genau dieser Frage gewidmet, indem wir zwei Zeitungsartikel haben analysieren lassen von antisemitischen Taten und geguckt haben, was verhindert eigentlich, dass Betroffene von Rassismus und Antisemitismus zusammenkommen und sich solidarisieren können. Und beispielsweise eine Kritik an so einem ethnisierten Antisemitismus zu formulieren. Ne? Also in allen möglichen Artikeln steht dann was von arabischstämmigen Jugendlichen, die antisemitische Taten begehen. Meist sind sie in Deutschland geboren und sozialisiert. Und also das führt einfach dazu, dass sozusagen schon ein Gespräch verhindert wird. Und unser Ziel, wie auch in der Einleitung von Yalta, ist in jedem Fall eine Gesprächseröffnung und eine Annäherung. Und auch an dieser Stelle wollten wir vor allem Fragen weiterentwickeln mit den Teilnehmenden, um sozusagen ein Gespräch voranzuführen.
Und wenn wir jetzt nochmal zurück auf die Zeitschrift Yalta blicken, die es ja in der ersten Fassung nun schon gibt. Ihr seid aber auch, und so hast du es schon so ein bisschen angekündigt, dabei, die zweite Ausgabe herauszubringen. Worum wird es denn da gehen?
Ja, also Yalta erscheint zweimal im Jahr, einmal im April und einmal im Oktober. Das heißt, die nächste Ausgabe ist schon sehr vorangeschritten in der Arbeit. Da ist der Themenschwerpunkt Desintegration. Das hat sich ja schon in der ersten angedeutet. Desintegration war so ein Schlagwort, das Max Czollek letztes Jahr mit einem Desintegrationskongress am Gorki-Theater eröffnet hat und sich gegen diese Integrationsdebatte auch ein Stück weit stellt. Wir haben aber jetzt also da auch ganz unterschiedliche migrantische Positionen kommen da zu Wort. Und neben dem Themenschwerpunkt bleiben auch andere Rubriken bestehen, also nach Yalta. Da wird es wieder auch feministische Beiträge geben. Dann haben wir die Rubrik Juden und. Also in diesem Heft hatten wir dann einen Beitrag zu Juden und Hunden beispielsweise und zu Juden und Rechtspopulismus. Im nächsten Heft wird es da Beiträge geben zum jüdisch-christlichen Dialog und zu Juden und Alkohol. Also da wollen wir so mit diesen Assoziationen spielen und brechen, die immer wieder auch bei Leuten aufkommen. Oder wir wollen mal alternative Sichtweisen darauf bieten. Dann haben wir die Rubrik Versehen, Übergessen, Verdrängt. Da wird es beispielsweise den Beitrag vom Bundesroma-Verband geben, die eine Petition für einen Kontingenzflüchtlingsstatus für Roma fordern. Und die Rubrik Streitbares, in der wir wiederum auch so Debattenbeiträge haben, wie auch in diesem Heft.